Ich wollte noch sagen, dass mich das sehr, sehr erquickt, in eurer Mitte zu sein. Ich werde ein bisschen zurückversetzt in meine Jugendzeit, weil wir hatten wir waren nicht so viele, aber wir waren noch ein paar und es war erwecklich. Und das ist hier auch und das freut mich, wenn ein Hunger ist nach dem Wort Gottes. Also das, ich habe meiner Frau gesagt, stell dir vor, das sind 40 bis 45 junge Leute, die alle die Bibel lesen wollen, eifrig studieren wollen. Die opfern da ihr ganzes Wochenende und wollen nicht Fußball spielen, oder gut, Fußball spielen könnte man jetzt ohnehin nicht. Die wollen jetzt Johannesbrief und das freut einen schon sehr. Ja, ich wollte noch sagen, jedenfalls vielen Dank für alle Gebete. Wir müssen füreinander beten und dann merken wir, der Herr segnet. Und das ist auf seine Gnade zurückzuführen. Ja. Und da wollen wir weiter beten. Also ich bin ermutigt auch, dass ich für euch gerne auch mich erinnern möchte, auch im Gebet an euch. Ich bin auch dankbar, wenn ihr betet. Ich habe jetzt im Moment gerade ein ziemlich intensives Programm. Also ich habe, mein Bruder hat mich gebeten, ich soll etwas Korrektur lesen, und ich habe ihm gesagt, ich weiß nicht, wann ich Korrektur lesen soll. Ich krieg's nicht rein, ja, also, aber vielleicht irgendwo beim Zugfahren oder so zwischendurch, weil ich im Moment mehrere Einladungen hatte und ein anderes Buch sollte auch noch Korrektur gelesen werden. Und also ich bin dankbar, wenn ihr für mich betet. Ich fahre nach Hause heute und am Freitag bin ich dann im Schwarzwald, in Rottweil, in der Gegend von Rottweil, zu einem Seminar über Johannesevangelium, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann bin ich 3 Tage wieder zu Hause und dann fahre ich am Donnerstag nach Rumänien, fliege ich nach Rumänien. Ja. Da bin ich dann 10 Tage und dann komme ich zurück. Und dann bin ich, also ich komme dann am Dienstag nach Hause, habe am Freitag dann wieder ein Seminar. Freitag, Samstag, Sonntag in Weinsberg. Also es geht von einem Wochenende zum anderen. Und wenn ich dann sollte ich mich wieder vorbereiten auf das nächste größere Seminar. Hier wieder, ja, da haben wir das Buch Richter mit den Bibelschülern von Frankenthal. In der Mitte, zu Ostern, ja. Gerade nach Ostern. Und dass ich Weisheit habe, was ist dran, oder? Was ist jetzt gerade vorzubereiten? Und die Familie will auch ganz gern den Vater und den Ehemann wieder mal haben zu Hause. Also bin dankbar, wenn ihr betet, dass ich da Weisheit habe, das Richtige zu tun zur richtigen Zeit. Wenn jemand interessiert, ich habe die Tafel geschrieben, der Herbert Janssen und ich, wir geben seit 10 Jahren ein kleines Blättchen heraus. Das ist nichts Besonderes, das heißt unterwegs notiert. Das ist so, sind so Anregungen für Menschen, die das Wort Gottes weitergeben und manchmal schwierige Bibelstellen und manchmal irgendwas, was uns unterwegs aufgefallen ist, was wir aufgeschnappt haben und was wir halt weitergeben möchten. Das gebe ich per E-Mail, verschicke ich das. Ich tue es auch per Post in Sonderfällen, aber das sind so 6 Seiten und kommt etwa 6-mal im Jahr raus. Also wer interessiert, kann mir einfach eine Mail schicken, dann schicke ich das gerne zu oder tue ich es in den Verteiler hinein. Und betet auch für die Literaturprojekte, das ist mir ein großes Anliegen. Ein Buch über Erwählung, was ist Erwählung und Vorherbestimmung? Das ist jetzt beim Verlag, muss noch einmal Korrektur gelesen werden und dann kann es gedruckt werden. Ich hoffe, dass es nächstes Monat gedruckt wird, beim Verlag in Bielefeld, Missionsverlag, christlicher Missionsverlag Bielefeld. Da haben wir, 230 Seiten oder was, über eine Auslegung zu allen schwierigen Bibelstellen in Bezug auf Erwählung. Und ein anderes Buch ist in Arbeit, das ist eine Auslegung über alle Stellen, die zur Endzeit sprechen. Vielleicht werden es mehrere Bücher. Das ist kein Buch, über die fertige Lösungen anbietet, aber ein Buch, wo man über Endzeitstellen einfach mal jede Stelle gesondert betrachten und eine was ist sicher und was ist nicht sicher. Ja? Was ist, also das soll eine Hilfe sein für den Bibelstudenten. Das sind so verschiedene Projekte und bin dankbar, wenn ihr betet. Einige haben mich auch ermutigt, ich sollte ein bisschen weitermachen mit der Übersetzung im Alten Testament. Aber die Sache ist so, entweder gründlich oder nicht. Und dann, wenn gründlich, dann dauert es lange. Aber vielleicht schenkt der Herr doch auch Zeit, hier und da ein bisschen noch etwas zu übersetzen. Dann ja, wir bräuchten auch Mitarbeiter, die da mithelfen könnten. Aber also bin dankbar, wenn ihr dafür betet. Ja. Und das Ganze auch, dass meine Familie da nicht zu kurz kommt. Und ja, meine Frau braucht auch Hilfe. Geht es oft nicht so gut. Ja, also das als Gebetsanliegen darf ich euch gerne weitergeben. Jetzt wollen wir noch die letzten Verse anschauen. Im 1. Johannesbrief, wir waren bei Vers 16. Und er wird ihm das Leben geben, solchen Leuten, die nicht zum Tode hin sündigen. Also aufgrund von Buße natürlich. Gott gibt das Leben, nicht der, der bittet. Aber indirekt ist der, der bittet, beteiligt, oder? Also Gott hat das so gefügt, dass wenn wir beten, dann handelt er. Also wenn wir beten, dann sind wir beteiligt an dem Handeln Gottes. Als der Herr Jesus die letzten Tage mit den Jüngern zusammen war, den letzten Abend, hat er ihnen ja die wichtigsten Dinge des Christenlebens gesagt. Und er hat ihnen klar gemacht, hat gesagt, schaut, in Zukunft funktioniert das so. Ihr bittet mich und ich handle vom Himmel her. Also es hängt an euch. Wenn ihr bittet, dann werde ich handeln. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich handeln. Also ihr wollt evangelisieren, gut, aber dann bittet und verkündigt, ich werde handeln. Ja. Oder ihr wollt lehren, bittet, verkündigt, lehrt und ich werde handeln. Also alles geht von ihm aus, aber alles geschieht durch Gebet. Also wenn viel gebetet wird, geschieht viel. Wenn wenig gebetet wird, geschieht wenig. Deshalb, also der bittet, der in dem Fürbittedienst steht, arbeitet mit Gott zusammen. Das ist das beste Mittel und das wirksamste Mittel, das wir einsetzen können, das, was geschieht. Ja, wenn du irgendwas willst, das, was geistlich was geschieht, dann widme dich dem Gebet, dem Bitten, der Fürbitte in dem Fall. Ja. Und also er wird ihm das Leben geben, solchen, die nicht zum Tode hin sündigen. Vers 17, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Es gibt Sünde, die nicht zum Tode hin ist. Und es gibt Sünde, die nicht zum Tode hin ist. Ja. Und für die soll man bitten. Klein C, eine nächste Gewissheit, Gewissheit des Sieges über Sünde und Bewahrung vor dem Satan. Wir sind aus Gott und der Böse tastet uns nicht an. Kapitel 5, Vers 18. Also eine weitere Gewissheit, die Gewissheit des Sieges über Sünde und der Bewahrung vor dem Satan. Wir wissen, dass jeder aus Gott Geborene nicht sündigt. Das hatten wir schon, oder? Kapitel 3, Vers 9. Ein Gottgeborener, ein Wiedergeborener lebt nicht ein Sündenleben, sondern der aus Gott geboren wurde, der Christ, der Wiedergeborene, bewahrt sich. Also der aus Gott geboren wurde, der bewahrt sich. Nämlich wodurch? Durch den Glauben, oder? Er steht im Glauben, er ist bei Christus, er bewahrt sich, er versteckt sich bei Christus. Ihr kennt ja die Stelle aus den Sprüchen, Kapitel 18, Sprüche 18, Vers 10, der Name des Herrn ist ein festes Schloss oder ein starker Turm und der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Das, so bewahrt man sich, oder? Man läuft einfach an den Ort, wo man sicher ist. Ja? So bewahrt man sich. Würde man rauslaufen, würde man sich nicht bewahren. Also Sprüche 18, Vers 10. Der Name des Herrn ist ein fester Turm, starker Turm, oder? Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Also der Gerechte versteckt sich bei dem Namen des Herrn. Das heißt im Herrn Jesus. Und das ist der Weg, wie man sich bewahrt. Man flieht zu Christus hin. Im Timotheusbrief, Kapitel 4, heißt es einmal, wenn du das und das tust, dann wirst du dich selbst retten und bewahren. Das steht in 1. Timotheus 4, Vers 16 wahrscheinlich. Ja, 1. Timotheus 4, Vers 16, habe stets Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beharrlich bei diesen Dingen, denn indem du dieses tust, wirst du sowohl dich selbst bewahren und retten, als auch die, die dich hören. 1. Timotheus 4, Vers 16. Wenn du das tust, wirst du dich selbst bewahren und retten. Da steht das griechische Wort sozo, das kann beides heißen, bewahren und retten. Oder heißt sogar beides, ja. Du wirst dich selbst retten, ja, weil du aufpasst. Du gibst Acht, du stehst im Glauben. Ein paar Verse vorher heißt es, sei ein Vorbild den Gläubigen im Wort, in der Liebe, im Geist, im Glauben. Er steht im Glauben, er bewahrt sich, auch in der Reinheit. Und wenn er das tut, dann bewahrt er sich und tut seinen Teil dazu, dass er nicht in gefährliche, dass es nicht gefährlich wird mit ihm, dass er sich nicht in gefährliche Wasser begibt. Oder 2. Petrus 3, Vers 17 ist auch so eine Stelle. Da sagt er, hütet euch, hütet euch. 2. Petrus 3, Vers 17. Ihr also, Geliebte, als solche, die im Voraus Kenntnis haben, seid auf der Hut oder hütet euch, damit ihr nicht durch den Irrtum der Ruchlosen, der Unsittlichen, zusammen mit ihnen weggeführt werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Oder? Hütet euch. Man hütet sich, man bewahrt seinen Schritt, indem man auf Christus schaut, sich mit Christus in Verbindung hält. In der Verbindung bleibt. Bleibt in mir und ich in euch. Oder? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, ja, dann bittet ihr und dann wird etwas geschehen. Also, der Wiedergeborene, der aus Gott Geborene, bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Gehen wir zurück in 1. Johannes 5, Vers 18. Der Böse tastet ihn nicht an. Das ist eine wunderbare Aussage hier. Es gibt eine herrliche Sicherheit für den, der glaubt, oder? Diese Aussage, der Böse tastet ihn nicht an. Wir denken da auch an Johannes 10, Vers 27, die folgenden, oder? Wo der Herr Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht umkommen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand wird sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Johannes 10, Vers 27 bis 30. Dort sind wir in Sicherheit und da kann der Böse nichts tun, hat keine Chance. Niemand kann sie aus meiner Hand rauben, sagt Herr Jesus. Der Böse kann deshalb uns nicht antasten, weil wir glauben. Oder? Eine ähnliche Stelle haben wir auch in 1. Petrusbrief. Kapitel 1, Vers 5. 1. Petrus 1, Vers 5. Dort heißt es, die wir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden zum Heil. Wir werden bewahrt in der Kraft Gottes Und was tun wir? Was steht da? Glauben. Gott gibt die Kraft, wir glauben. Das ist unser Teil. Oder? Gott tut was? Er liefert die Kraft. 1. Petrus 1,5 war das. Gott tut was? Er gibt die Kraft, wir glauben. Oder 1. Petrus 5, Vers 7. Der Feind, der möchte uns umbringen, oder? Das ist gut zu wissen und deshalb müssen wir auf der Hut sein. Vers 8, Entschuldigung. 1. Petrus 5, Vers 8. Der Teufel, seid nüchtern und wachet, weil eure Widersacher, der Teufel, wie ein brüllender Löwe umhergeht und jemanden sucht, den er verschlingen kann. Wie der Wolf, der um die Schafherde schleicht, oder? Wo ist ein kleines Schaf, das ich jetzt noch verschlingen könnte? Ja. Er ist wie ein brüllender Löwe und er sucht jemanden zu verschlingen. Hier ist der Löwe und die Löwin, die zusammenarbeiten, oder? Der Löwe, der brüllt und die Löwin packt dann zu, aber hier ist es einfach alles vereinigt, oder? Der eine, der brüllt und packt dann zu, ja. Der Teufel möchte uns verschlingen. Und was müssen wir tun? Vers 9. Dem widersteht fest, wie? Durch den Glauben. Also Johannes und Petrus sind sich ganz einig. Auch Paulus sind sich alle einig. Der Glaube, das ist der Sieg, oder? Der überwindet. Der Glaube, das Vertrauen auf Christus, da fliehen wir hin zu Christus. Also dem Feind widerstehen wir dadurch, dass wir glauben und so bewahren wir uns, oder? Wer also aus Gott geboren ist, der bewahrt sich. Die stille Voraussetzung ist natürlich durch Glauben, das ist klar. Er bewahrt sich nicht automatisch, sondern er bewahrt sich durch seinen Glauben, bewahrt er sich in dem neuen Leben, das er hat. Er bewahrt sich in Christus. Und der Satan kann ihn daher nicht verschlingen, kann ihn nicht antasten. Und so bleibt also der Same, der Keim des neuen Lebens im Leben, in ihm drinnen und die Kräfte, diese keimenden Kräfte des neuen Lebens kommen zum Ausdruck. Der Böse tastet ihn nicht an, hat keine Chance. Und das ist ein großer Trost hier, also die Gewissheit der Bewahrung. Gewissheit des Sieges und der Bewahrung. Klein d. Die Welt liegt in dem Bösen, aber der Sohn Gottes hat uns die Fähigkeit gegeben, Gott und seinen Sohn zu erkennen. Die Welt liegt in dem Bösen, aber der Sohn Gottes hat uns eine Fähigkeit gegeben, um Gott zu erkennen, den Sohn zu erkennen. Hier ist also die Gewissheit des Sieges über die Welt und die Gewissheit des Erkennens Gottes, dass wir Gott erkennen. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Aber wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Denken gegeben hat, eine Fähigkeit, Gott zu erkennen, einen Denksinn, ein Verständnis, Gott zu erkennen. Gott hat uns also in etwas in uns hineingelegt, mit dem wir Gott erkennen können. Davon haben wir gerade vorher gesprochen, als ich darüber redete und 1. Korinther 2, Vers 14 und 15 zitierte, wenn ihr euch daran erinnert. Das könnte man sicher als Parallelstelle hier also notieren. 1. Korinther 2, Vers 14 und 15. Und 16. 1. Korinther 2, Vers 14, 15 und 16. Haben wir vorher gelesen, wir haben Christi Sinn, oder? Wir haben Christi Sinn. Wir haben ein Denken Jesu Christi und mit diesem Denken jetzt können wir Gott mehr und mehr kennenlernen. Und wenn wir Gott kennenlernen möchten, dann sollen wir ihm das sagen. Sollen sagen, Herr, wir bitten dich darum, lass uns dich mehr erkennen. Zeig mir wer du bist und wie du bist. Also, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Denken, ein Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen kennenlernen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das ist übrigens eine der schönsten Stellen, die uns zeigt, dass Jesus Christus der ganze Gott ist. Kein kleiner Gott, sondern der große Gott. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Oh, diese Stelle hassen die Zeugen Jehovas. Die hassen die Stelle, die wollen sie nicht. Weil da können sie nichts dagegen sagen. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Dann frage ich die Zeugen Jehovas immer, wer ist denn das ewige Leben? Was lernt man aus Johannesbrief, wer das ewige Leben ist? Dann sagen sie nichts drauf und sagen, ja, müssen wir lesen. Und dann fangen wir wieder an, lesen. 1. Johannes 1, Vers 1. Was am Anfang an war, was wir gesehen haben und angeschaut, mit unseren Händen betastet haben. Das Wort des Lebens. Und das ewige Leben war beim Vater und ist gekommen. Wer ist das ewige Leben? Dann sagen sie, ja, das ist Jesus Christus. Ich sage, gut, gehen wir zurück zu der Stelle. Was steht hier? Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wer ist das? Dann sagen sie nichts mehr. Dann müssten sie sagen Jesus, oder? Und das wollen sie nicht haben. Sie wollen nicht wahrhaben, dass Jesus der wahrhaftige Gott ist und das ewige Leben. Das ist eine der deutlichsten Stellen überhaupt. Jesus Christus. Ja, und dann schließt Johannes mit diesem Schlussaufruf, sich vor den Götzen zu hüten. Der kann sich nicht verkneifen, jetzt noch einmal von den Götzen zu reden. Kindlein, hütet euch vor den Götzen. Enthaltet euch von den Götzen. Irgendetwas anderem nachzufolgen als Jesus Christus ist ein Götze, oder? Wenn ich irgendwas anderem nachfolge als dem Herrn Jesus Christus, ist ein falscher Christus, ist ein Götze, ist ein Antigott. Und wir sollen jetzt uns von gar keinen Götzen, wir sollen gar keinen Götzendienst betreiben. Ja. Das ist hier der Schlussaufruf. Hütet euch vor den Antigöttern, vor den Götzen. Bleibt treu beim Herrn Jesus und hängt euch an den Herrn Jesus. Und er endet mit einem Amen, das heißt, ja, so sei es, so sei es. So endet dieser gewaltige Brief, mit dem wir uns jetzt hier befassen durften. Sind da noch Fragen dazu? Jetzt haben wir ja nur an der Oberfläche ein bisschen gekratzt, oder? Jetzt fahrt ihr nach Hause und dann studiert ihr erst Johannesbrief. Oder? Dann fangt ihr an. Das ist schon schön. Jetzt könnt ihr anfangen zu sagen, Herr, jetzt möchte ich gern, dass du mir den ersten Johannesbrief erklärst. Ja, jetzt öffne mir die Augen. Lest ihn durch. Und noch einmal und noch einmal. Und langsam und schnell, wie ihr wollt. Ja. Ja, wenn noch Fragen sind, haben wir noch ein paar Minuten Zeit, ansonsten machen wir Schluss.